ARD Sounds.
Ein herzliches Hallo nach Ulm zu Marina Hafenmeier.
Hallo.
Willkommen in unserer Sendung heute am Tag der Pflege. Da steigen wir tief ein in die Frauenmedizin weltweit. Was ist denn Ihre stärkste Erinnerung an den Sudan?
Eine ganz, ganz starke Erinnerung ist tatsächlich die Resilienz, insbesondere der Frauen in der gleichzeitig extrem prekären Lebenssituation, in der sie sich befinden. Ich war von vielen Frauen wirklich zutiefst berührt und beeindruckt, wie sie ihr Leben meistern.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Marina Hafenmeier, arbeitete als Frauenärztin im Sudan.
Ja, und wenn Sie sprechen von der Resilienz der Frauen, das ist ein Riesenkriegs- und Krisengebiet. Was heißt das, die Resilienz der Frauen? Konkret können Sie das an einem Beispiel erzählen?
Ich hatte vielfach mit Frauen zu tun, die häusliche Gewalt erlebt haben. Das ist ein Thema, was omnipräsent fast ist. Und mehrfach kamen Frauen, die schwanger waren, zu uns dann in die Maternity-Abteilung, weil sie eben zu Hause geschlagen wurden, während sie schwanger sind, wurden aufgenommen. Häufig gab es körperlich gar nicht so viel zu tun. Aber wir haben versucht, diesen Frauen zu ermöglichen, so lange wie möglich bei uns zu bleiben. Es gibt keinerlei Frauenhäuser in dieser Region. Es gibt überhaupt keine Infrastruktur für solche Situationen. Und da war eine Frau, die kam ganz eingeschüchtert. Wir hatten überhaupt keinen Platz mehr in unseren 8-Bettzimmern. Und es kam häufig vor, dass dann Frauen gemeinsam sich das Bett geteilt haben. Diese Frau hatte überhaupt keine Habseligkeiten bei sich, nur das, was sie am Leib hatte. So hat dann eine andere Zimmernachbarin für sie mitgekocht. Und von Tag zu Tag hat sie bei Visite dann uns angeschaut, Blickkontakt aufgenommen, hat angefangen zu sprechen. Wir hatten eine Person, die sich auch spezialisiert hat auf Gender-Based Violence, eine ganz tolle nationale Kollegin dort vor Ort. Mit der hatte sie ein langes Gespräch und man hat gemerkt, sie taut auf. Und sie hat dann irgendwann gesagt, sie wartet, bis jemand aus der Familie sie abholen kommt. Sie hat relativ weit weg gewohnt, aber es kam niemand. Und nach 14 Tagen hat sie, als bis zur Mittagszeit nach der Visite wieder niemand kam und sie sich insgesamt, glaube ich, auch so ein bisschen angefangen hat zu langweilen in diesem Krankenbettzimmer, ihre Habseligkeiten in der größten Mittagshitze auf den Kopf gepackt und ist raus aus der Klinik gelaufen. Und ich habe sie von hinten so angeschaut und habe beobachtet, wie sie geht und wie sie da in all ihrer Würde ganz aufrecht mit den wenigen Dingen auf ihrem Kopf geladen, mit einem wirklich ganz dicken Bauch schon, sich mehrere Kilometer in der Hitze auf den Weg nach Hause macht, in ein sehr unsicheres Zuhause. Da war ich extrem beeindruckt.
Da hört man auch, Ihre Zeit im Sudan, das war ein halbes Jahr 2025. Es klingt, wenn Sie erzählen, als wäre es gestern gewesen. Es scheint noch sehr in Ihnen nachzuhallen.
Ja, das ist tatsächlich so. Das sind tiefe Eindrücke und Bilder. Und wenn man zurückkommt nach Europa, dann gibt es auch tatsächlich erstmal so einen Kulturschock. Dann kommt man in eine Kultur und in ein Leben, das man schon kennt, aber mit einer Erfahrung, die auch hier nochmal alles in Frage stellt.
Was denn zum Beispiel?
Die Art und Weise, wie wir Prioritäten setzen, mit was wir uns gedanklich, mental beschäftigen.
Also, dass Sie einfach sagen, ich komme hier gerade von einem Land, da geht es um Leben und Tod, und zwar in jeder Lebensphase. Mm. Und mit was beschäftigt man sich eigentlich hier?
Genau.
Ja. Haben Sie aber umgekehrt sich auch manchmal gefragt, was mache ich als Allgäuerin in diesem Land in Ostafrika, wo eigentlich nur Krieg und Katastrophe herrscht, auf den ersten Blick zumindest?
Es gab schon Momente der Frustration, wo ich auch mit meiner Kollegin, mit der ich dort war, eine Kinderärztin, diese Frage am Küchentisch auch gestellt habe. Ne? Also, was machen wir hier? Mhm. Und wenn ich aber nachts ins Bett bin, wusste ich ganz genau, was ich hier mache. Und es gab viele Situationen, wo ich mich selber gut gespürt habe, wo ich gemerkt habe, jede Patientin, die ich sehe, jede Untersuchung, die ich mache, jedes Gespräch, das ich führe, das bedeutet wirklich was. Das möchte ich nicht sagen, dass das hier nicht so ist, aber das ist eine gute und eine gefährliche Seite der Entwicklungszusammenarbeit, wenn man permanent gebraucht wird. Sie können sich vorstellen, ich war 6 Monate die einzige ärztliche Geburtshelferin für einen Kreißsaal. Das heißt, man liegt 6 Monate lang in seinem Bett und wenn man die quietschende Metalltür am Eingang des Compounds hört, weiß man, es könnte sein, jetzt kommt eine Hebamme mit ihrer Torch, weckt mich und in 10 Minuten stehe ich irgendwo im OP oder im Kreißsaal.
Mit ihrer Torch?
Weil hier gerade irgendwas gar nicht gut ist. Also es gibt überhaupt keine Elektrizität dort. Das heißt, jeder hat irgendwie eine kleine Taschenlampe oder eine Stirnlampe und macht damit dann auch die Nachtdienste.
Es zeigt also schon, wie sehr es da um Basics geht.
Ja. Also ich habe immer wieder auch von meinen Hebammenkolleginnen tolle Dinge gelernt.
Was denn zum Beispiel?
Mit ganz wenig Ressourcen gut zu arbeiten. Dass man auch hygienisch arbeiten kann, wenn man nicht überall Desinfektionsmittel im Übermaß zur Verfügung hat und Einmalprodukte.
Sondern man muss wie früher abkochen.
Genau, man muss abkochen, man muss überlegen, was muss hier wirklich steril sein und was muss einfach nur sauber sein.
Mhm.
Mit wenig Mitteln und auch mit viel Fantasie. Also ich habe zum Beispiel eine Wundpumpe, das nennen wir bei uns in Deutschland Wachssystem. Das ist für schlecht heilende, langwierige Wunden extrem hilfreich. Sowas Hochtechnologisches hatten wir dort natürlich nicht. Aber wir haben aus einem Sauger und einem normalen Haushaltsschwamm in Jod eingelegt so ein System gebaut. Und das hat über Wochen wahnsinnig gute Dienste geleistet. Und diese Patientin ist heute noch am Leben. Und ich bin mir sicher, dieser Bauch wäre nicht mehr zugeheilt ohne so ein System. Also das ist beides. Das ist manchmal, denkt man so, ah Mist, wenn ich jetzt einfach nur das oder das hätte, was in Deutschland auch Antibiotika zum Teil. Ne? Also wenn ich dies oder jenes Antibiotikum hätte, dann könnte ich dieser Patientin jetzt so viel besser helfen. Und auf der anderen Seite ist es auch für eine Medizinerin eine Riesenerfahrung zu merken, was braucht es eigentlich wirklich, um meinen Job machen zu können. Ich habe irgendwann im Laufe meines Aufenthalts gemerkt, dass ich zum Beispiel auch deutlich geduldiger geworden bin und auch mich nochmal viel besser kennengelernt zu haben.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Marina Hafenmeier geht schon immer gern ins Krankenhaus.
Ja, und ich habe mich gefragt, ist das nicht bei dieser Kindheit eigentlich erstaunlich? Denn wie oft waren Sie im Krankenhaus als Kind?
Ich habe nicht mitgezählt, aber bestimmt öfter als der Durchschnitt der Kinder.
Also bestimmt auch mehrfach im Jahr?
Ja, ja.
Und auch nicht, weil Sie selbst krank waren, sondern Ihre Mutter. Warum mussten Sie da schon als 3-4-Jährige das alles alleine managen?
Genau, meine Mutter hatte zum damaligen Zeitpunkt an eine an sich gutartige Herzerkrankung, die bei ihr aber zu lebensbedrohlichen, aus dem Takt kommen des Herzens, sage ich es jetzt einfach mal, geführt hat, was immer wieder auch zu Notfallsituationen dann aus dem Nichts raus geführt hat mit dem Einsatz von Notärzten, die zu uns kamen, die meine Mutter mitgenommen haben. Letztendlich nach vielfachen Klinikaufenthalten kam es dann zu einer größeren Herz-OP in Großhadern und das Problem ließ sich dann insoweit beheben. Sie ist heute nicht herzgesund, aber diese Anfälle haben zum Glück aufgehört. Mein Job war es, einen Kühlakku zu holen. Heute als Medizinerin verstehe ich auch warum. Damals wusste ich einfach nur, Kühlakku der Mama geben hilft.
Ich weiß es nicht. Was hilft? Warum hilft das?
Weil man damit einen Stimulus setzt, der dazu führen kann, dass das Herz wieder etwas langsamer und taktvoller schlägt.
Bis dahin aber haben Sie ja zusehen müssen als 3-Jährige, als 4-Jährige. Meiner Mama geht's so schlecht, vielleicht stirbt die sogar. Oder gingen die Gedanken gar nicht so weit?
Tatsächlich kann ich mich an so einen Gedanken gar nicht erinnern. Ich kann mich an die Nacht sehr gut erinnern, als sie sich auf den Weg in die Klinik nach Großhadern nach München gemacht hat. Da habe ich damals bei meiner Großmutter mütterlicherseits und der Tante, also der Schwester meiner Mutter, übernachtet. Und ich habe in der Umarmung meiner Mutter gespürt, dass sie Angst hat und hat geweint. Und da weiß ich, lag ich mit meiner Tante im gleichen Bett und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, was denn passieren würde, wenn sie nicht zurückkommt.
Das klingt alles als nach vernünftiger sein müssen, als es eine 4-Jährige eigentlich sein muss.
Ja, ich glaube, das ist eine Tatsache, die ich mit vielen anderen Kindern auch teile, dass wenn es in dem Leben der Erwachsenen große soziale, gesundheitliche oder wirtschaftliche Herausforderungen gibt, dass man dann als Kind sehr schnell auch spürt, ich muss jetzt hier brav oder verantwortlich auch sein und sollte nicht noch mehr Kummer machen.
Wo haben Sie das Gefühl, mussten Sie schneller erwachsen werden als andere?
Ich glaube, ich hatte auch viele Momente, wo ich wirklich richtig Kind sein dürfte. Ich erinnere mich an viel draußen spielen, an tolle Ausflüge mit meiner Mutter. Wir sind gern wandern gegangen. Ich hatte zwei Zwerghäschen, die ich über alles geliebt habe im Garten. Also es gab auch ganz viel heile Kindermomente und da bin ich meiner Mutter rückblickend auch sehr, sehr dankbar dafür. Innerlich gab es, und das weiß ich, glaube ich, gar, also als Kind formuliert man das, glaube ich, nicht so, sondern Kinder haben sehr sensible soziale Antennen und spüren, glaube ich, sehr gut, was von ihnen gefordert oder erwartet wird. Und als alleinerziehende Mutter, als Einzelkind in einem doch eher konservativen bayerischen Dorfsetting habe ich, glaube ich, schon früh verstanden, dass ich mich besonders anstrengen muss, um nicht in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, aus der es dann vielleicht auch schwer ist, wieder herauszukommen.
Sie sind geboren im September 1991 in Buchloe, also im Unterallgäu groß geworden. Jetzt mussten Sie Ihre Mutter ja oft ins Krankenhaus begleiten. War das dann tatsächlich sowas wie einfach eine vertraute Umgebung? Und ist das deshalb, warum Sie so eine Art, ja schon, Liebe zum Krankenhaus entwickelt haben? Weil das sind ja dann doch immer auch verbunden gewesen mit Schockmomenten. Man könnte ja da auch eine komplette Aversion dagegen entwickeln. Was ja viele Menschen haben, die auch nicht diesen Background haben wie Sie, die an der Pforte am liebsten davonlaufen würden und spätestens, wenn sie den Geruch riechen.
Ja, ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass das, warum auch immer, wird wahrscheinlich niemand sagen können, aber so war, weil ich so häufig in Krankenhäusern war, war das für mich auch eine gewisse Normalität, Ärztinnen, Pfleger zu sehen, die Krankenhausabläufe zu beobachten. Und es gibt ja in uns allen auch so eine kindliche Neugier, wenn wir mit irgendwas in Kontakt kommen, wo viel passiert und so. Und ich fand so, wenn die Pflegerin kam und eine Infusionsflasche angestochen hat und dann die Nadel gelegt wurde und dies und das, fand ich tatsächlich einfach spannend und interessant. Und da war irgendwie so eine kindliche Neugierde. Ich hatte eine Freundin, die hatte mit Krankenhäusern nicht so viel zu tun. Und deren Oma war dann kurzzeitig im Krankenhaus und dann meinte sie eben genau, was Sie gerade auch erzählt haben. Ich würde sie gerne besuchen, aber ich kann da nicht hin. Ich kipp da jedes Mal um. Allein dieser Geruch, ich finde es total widerlich, so ein Krankenhaus. Und ich konnte das als Kind überhaupt nicht verstehen. Heute kann ich es, also es gibt bessere Gerüche als Krankenhäuser in Deutschland.
Allerdings. Irgendwas scheint sie da sofort gekriegt zu haben.
Das ist eben mehr als die kindliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Da ist einfach irgendwas schon veranlagt, was mich dann... ja, bekommen hat.
Und weil wir ja heute den Tag der Pflege haben, also waren dann auch die Krankenpfleger und Pflegerinnen, haben die sich dann auch um Sie gekümmert, um die Tochter, die ja einfach nur ihre herzenskranke Mama begleitet?
Ja, es gab schon immer wieder auch richtig netten Austausch mit der Pflege, gerade wenn da, glaube ich, die Kinder der Patientin mit am Bett stehen, dann ist man auch geneigt, irgendwie dazu, die mit einzubeziehen und anzusprechen. Also mit Sicherheit hat auch das Personal dazu beigetragen, dass ich keine Angst hatte oder dass ich mich da auch wohlgefühlt habe.
Wie würden Sie denn überhaupt sagen, jetzt haben Sie ja vom Sudan schon gesprochen und von Extremsituationen dort. Ich würde es schon auch als Extremsituationen bezeichnen, was Sie als Kind managen mussten, ohne Vater und ganz alleine mit der Mutter. Was für ein Typ sind Sie in Notsituationen?
Ich glaube, ich kann in Notsituationen ganz gut erkennen, was braucht es jetzt. Es gibt auch durchaus Momente, da merke ich auch meine innere Angst. Aber das ist vielleicht auch was, was dann mit der Kindheit schon so ein bisschen antrainiert auch wird. Ich werde jetzt nicht fahrig oder so, ne? Also im Außen bin ich, glaube ich, eher dann strukturiert. Während ich durchaus im Inneren, also im Sudan, gab es viele Situationen, wo ich im Inneren gedacht habe, oh Mann, aber... es gibt was im Außen, was mich noch klar denken lässt und das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Fach.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen so ein Fremdheitsgefühl anklingen lassen, was Ihre erste Heimat betrifft. So als Kind einer alleinerziehenden Mutter im Allgäu, das war, glaube ich, nicht so ganz einfach für Sie, oder?
Auch da gibt es eben wieder zwei Seiten. Das eine ist, das Allgäu ist wunderschön und ich liebe es bis heute, dort zu sein. Ich finde die Natur toll, die Sommer sind dort toll, man kann in jeden Waldweiher und Bach und überall reinspringen. Und gleichzeitig habe ich meine jüngsten Jahre dann in einem Dorf verbracht, in dem es sehr viele Landwirtsfamilien gab, die kinderreich waren. Und sehr früh habe ich mir eigentlich gewünscht, kein Einzelkind mehr sein zu wollen. Das habe ich meiner Mutter auch, als sie noch gar keinen Partner in Aussicht hatte, so formuliert, dass sie doch bitte dafür sorgt, dass ich kein Einzelkind bleib.
Und das ist jetzt nun ein Wunsch, den man nicht so einfach mit einem Fingerschnippen erfüllen kann, aber Ihre Mutter hat es getan.
Letztendlich kam es dann so, ja, es kam ein neuer Mann in ihr Leben, der zum Glück mich auch vom ersten Tag an total wie seine eigene Tochter akzeptiert und behandelt. Und auch ich mich auf ihn richtig gut einlassen konnte. Das ist dann auch jetzt als erwachsene Frau betrachtet ein großes Geschenk. Dann kam es tatsächlich so, dass die beiden geheiratet haben. Da war ich 6 Jahre alt und habe mich total gefreut, an diesem Tag das alles so mitzuerleben und auch ein schönes Kleid zu bekommen und eine tolle Frisur und so.
Und später 2 Brüder zu bekommen.
Genau.
Also es wurde noch eine Familie. Und ja. Sie haben schon von leichten Momenten auch in einer Kindheit mit prekären Situationen gesprochen. Und zu einem dieser leichten Momente gehört eine gewisse Gruppe dazu. Ahnen Sie, wer jetzt kommt? Welcher Musiktitel?
Vielleicht Red Hot Chili Peppers.
Ja, mit Road Tripping, auch passend zu Ihrem Leben.
Ja. Road Tripping with my 2 favorite allies. Full and loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit einer Gynäkologin, die das Wort Gynäkologie gar nicht mag. Marina Haffenmeier, warum denn nicht?
Naja, also gar nicht mag ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt auch Situationen, da stelle ich mich auch als Gynäkologin vor. Ich mache nur die Erfahrung, dass auch nach wie vor Menschen in unserer Gesellschaft nicht genau wissen, was eine Gynäkologin ist. Oder
es ist ja auch
Wort.
Wirklich ein komisches Wort, das denke ich
genau.
Auch immer.
Genau, es ist altgriechisch und es ist Gynos, die Frau und die Lehre von der Frau. Jetzt würde ich aber sagen, ich bin nicht in einem Beruf, in dem es nur um die Lehre der Frau geht, sondern es geht ums Heilen und ums wirklich praktisch Anwenden. Und deshalb finde ich den Begriff Frauenheilkunde nach wie vor schön und verwende den auch richtig gern.
Ja. Ärztin geworden sind Sie erstmal in Innsbruck. Es hat Sie da hingezogen. Im Allgäu aufwachsen, denke ich mir, die Liebe zu den Bergen, die ist ja dann einem schon in die Wiege gelegt. Hat das auch damit zu tun, nach Innsbruck zu gehen, da nochmal andere Berge vielleicht kennenzulernen?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte so kurz vor meinem Abitur eine totale bergaffine Zeit, bin richtig auf Skifahren gegangen und hatte da irgendwie schon in der Fantasie, dass das der beste Ort für mich wäre, tatsächlich in den Bergen zu studieren. Und es war für mich auch die erste eigene gewählte Heimat. Also mitten in den Bergen eine schöne Natur, aber eben auch eine Stadt, ein urbanes Umfeld, in dem dann der eigene Hintergrund nicht mehr so zählt. Und ja, ich bin
sich
nach wie vor
machen.
Sehr verliebt in Innsbruck.
Das haben Sie dann auch nochmal getan, indem Sie nochmal ein Stück weiter südlich studiert haben. Da haben wir nämlich was gemeinsam. Wir haben da beide Bologna gewählt als Stadt. Was hat Sie da noch hingezogen nach Italien?
Ich hatte schon immer so ein gewisses italophiles Interesse, also sowohl die Sprache als die Kultur, das Essen, die Landschaft hat mich immer fasziniert und konnte aber kein Wort Italienisch zu Beginn meines Studiums. Ich hatte Leistungskurs Französisch und ja, so minimal ein bisschen Italienisch Volkshochschulniveau gelernt. Innerhalb des Jahres wächst ja dann auch die sprachliche Kompetenz nochmal total.
Aber vor allem, wenn man es immer sprechen muss, geht ja dann
ja,
schnell.
Ja, genau.
Wann kam das denn noch in Innsbruck oder schon in Bologna, dass Sie gesagt haben, Frauenheilkunde, das ist die Richtung, in die ich gehen will? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Ich hatte die allererste Formulatur, das erste Praktikum, das man so im Medizinstudium macht, in der Geburtshilfe und in der Gynäkologie gewählt. Und rückblickend, glaube ich, war das schon so ein Schlüsselmoment, weil ich da in ein Team kam, die mich total herzlich empfangen haben, die mich mit in den Kreißsaal genommen haben, mit an den OP-Tisch lassen haben, obwohl ich wirklich noch blutige Anfängerin war. Und wie so oft, glaube ich, spielen eben auch die zwischenmenschlichen Faktoren eine ganz große Rolle, wenn wir große Lebensentscheidungen treffen. Mich hat zum einen die Geburtshilfe von Anfang an sehr fasziniert, weil es eben nicht nur Krankheit ist, sondern es ist der ganz normale Start eines jeden von uns. Und der kann eben dann auch mal ganz schnell zu einem Notfall werden, aber der kann auch einfach nur schön und gut sein. Und diese Vielfalt, also dort, wo das Leben beginnt, leider aber auch manchmal das Leben ja dann auch schon wieder endet. Und in all seiner Natürlichkeit, Gebären ist was wir schon immer getan haben. Und ich glaube, es war schon zu einem großen Teil die Geburtshilfe, die mich dann für dieses Fach so fasziniert hat. Das liegt mir am meisten am Herzen und ich glaube, da kann ich am meisten geben.
Jetzt sprechen Sie ja schon vom Anfang und vom Ende des Lebens, das Sie dann auch schon in Praktika begleitet haben. Es gibt ja, glaube ich, Naja, es gibt schon einige ärztliche Fächer, wo es um Leben und Tod natürlich geht, aber gerade in der Frauenheilkunde gibt es ja wirklich die lebensprägendsten Momente. War das auch mit einem Grund, dass Sie sagen, Sie sind bei diesen essentiellen Lebensmomenten dabei, oder gibt es da auch ein bisschen eine Scheu, gerade sowas dann auch immer begleiten zu müssen, zu dürfen und zu müssen?
Für mich ist es ein Geschenk, dass ich jetzt über die Jahre immer, also es entwickelt sich wirklich eine Demut. Ich glaube, das können auch andere Geburtshelferinnen und im Kreißsaal tätige Ärztinnen so unterstreichen. Man darf wo dabei sein, wo das Leben beginnt, wo sich auch das Menschsein in so einer ganz tiefen Wahrheit zeigt, unabhängig davon, wie spät es ist, wo wir sind, in welchem Land ich auch bin. Ne? Also am Ende des Tages, auch das war was mich nochmal total fasziniert hat im Sudan. Da gibt's dieses eine Gefühl im Raum, da ist es egal, ob das ein Hightech-Kreißsaal oder eben so ein sudanesischer Kreißsaal ist. Bei einer Geburt dabei sein zu dürfen, das macht demütig, das macht, glaube ich, einmal ein Stück weit einfühlsamer, und das erinnert auch immer wieder so ein bisschen dran auf das eigene Leben, dass es eben so eine Spanne gibt zwischen Geburt und Sterben, und dass das hier alles eigentlich auch ein großes Wunder ist, mit dem wir in die Welt starten.
Jetzt gibt es ja nicht nur Geburten zu begleiten, sondern überhaupt das ganze Frauendasein. Gibt es Fragen von Patientinnen, egal wo auf der Welt, wo sie sich manchmal denken, was, und das wissen die nicht? Weil ich mich manchmal schon wundere, was ich überhaupt über meinen Körper, über Zyklus und so weiter weiß. Das ist nämlich erschreckend wenig.
Das ist, glaube ich, was mich total antreibt, weil ich da einen Nachholbedarf erkenne. Und den gibt's individuell, thematisch im globalen Süden genauso wie hier. Also wir haben natürlich Zugriff auf Social Media Contents, auf Bücher, können heute die KI für uns sofort irgendwie was beantworten lassen. Und dennoch sitzen Frauen in den Wechseljahren vor mir, und wir müssen, bevor wir über die Wechseljahre sprechen, nochmal über all die Jahre, was eigentlich davor passiert ist, sprechen, um da einzusteigen. Frauen, die, wenn man vom Muttermund spricht, man einfach merkt, okay, es ist nicht so ganz klar, was ist eigentlich dieser Muttermund? Mhm. Ich kann den fühlen, okay. Das hat ja auch viel mit Selbstempowerment zu tun. Und das, finde ich, ist eines unserer Aufgaben als Frauenärztinnen, Frauen und auch deren Partner oft während der Geburtshilfe und so zu informieren und ihnen dann eben auch mit Wissen zu ermöglichen, dass sie gute Entscheidungen für sich und ihren Körper treffen können.
Was ist es denn da, weil ich Sie vorhin auf die Fragen der Patientinnen auch angesprochen habe, was ist es denn, wo Sie jetzt sagen, hey, ich nutze es jetzt, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer gerade da sind, was ich einfach dringend mal loswerden muss, damit das endlich die Frauen und auch gerne die Männer wissen?
Dann lassen Sie uns doch über die Wechseljahre sprechen.
Ja, gerne. Die ja so ein bisschen einen Hype haben, ganz viele Bücher und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es mangelt an allen Ecken und Enden. Auch bei mir, ich sag's nochmal.
Ja. Dass es mangelt, das ist kein individuelles Versagen, sondern ich glaube, das liegt einfach auch daran, wo kommt denn das Wissen über die Frauenkörper her? Und wir kommen aus einer sehr patriarchal geprägten Gynäkologie, wo die eine Seite Wissen hat und die andere Seite hat den Körper, über den man irgendwas weiß. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir einfach wirklich Nachholbedarf auch haben, und das ist überhaupt keine Anschuldigung an irgendjemand, sondern da sind wir Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, alle Gesundheitsberufe aufgerufen,
die weibliche Seite mitzudenken.
Die weibliche Seite mitzudenken.
50%, hallo.
Ja, genau, 50%.
Jetzt waren Sie ja da in Innsbruck ganz gut aufgehoben. Das ist ja, glaube ich, so eines der Zentren, die sich der Gendermedizin verschrieben haben. Wo haben Sie denn das Gefühl, wacht die Welt gerade ein bisschen auf?
Den Begriff Gendermedizin habe ich tatsächlich zum ersten Mal an meiner eigenen Hausuni kennengelernt und bin jetzt rückblickend auch ein bisschen stolz darauf, dass es da weibliche Vorreiterinnen auch in anderen Fächern, also Gendermedizin ist jetzt nicht nur auf Frauen gedacht, sondern das betrachtet ganz faktisch, wo müssen wir geschlechtssensibel hingucken. Und das gilt dann am Ende des Tages sowohl für die Frauen auch als für die Männer. Es gibt viel, was wir über die Frauenkörper außer Acht gelassen haben, weil wir einfach immer den männlichen Körper als Standardmodell genommen haben in der Forschung und so gedacht haben, die Frau ist der kleine Mann, und das wenden wir jetzt einfach da auch mal so an. Aber so ist es eben nicht. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass manche Themen bei Männern überhaupt, also total tabuisiert sind.
Brustkrebs ist eins davon, glaube ich, ne?
Genau, der männliche Brustkrebs ist eins davon, über den die meisten sehr, sehr wenig wissen. Es passiert auch immer wieder, dass Menschen sagen so, was, Männer können auch Brustkrebs haben?
Und umgekehrt, wo mangelt es dann an Wissen über die Frau? Also, dass wir es mal am konkreten Beispiel machen. Da haben wir viele Beispiele.
Dieser Wissensmangel, da weiß man gar nicht so genau, wo man anfängt. Ein ganz Klassiker, den viele Mediziner auch so kennen, ist der Herzinfarkt. Frauen sterben häufiger am Herzinfarkt, weil er verkannt wird als solcher. Herzinfarkt ist was, was man als Mann hat, als gestresster, viel arbeitender Mann. Und die Hausfrau mit ihren Kindern daheim, die hat noch keinen Herzinfarkt. Dass sich auch der Herzinfarkt mit anderen Symptomen bei Frauen zeigt, das ist zum Beispiel wirklich so ein Klassiker der Gendermedizin, wo die Gendermedizin geholfen hat, Aufklärung und Nachholbedarf zu
erfüllen.
Ja, genau.
Eigentlich sind wir doch da schon mitten im Thema, in einem Thema, das Sie umtreibt. Sie sagen immer, Frauenheilkunde ist politisch.
Da sind die Wechseljahre ein wunderbares Beispiel. Frauenheilkunde ist soziokulturell und politisch hochinteressant. Und wenn wir uns angucken, wie es Frauen in den Wechseljahren ergeht, mit welchen Beschwerden sie zu uns kommen, dann sind es auf der einen Seite ganz faktisch biologische, physiologisch erklärbare, hormonell erklärbare Beschwerden. Aber die Art und Weise, wie sie diese Beschwerden erleben, das ist auch eingebettet in gesellschaftliche Faktoren. Insofern ist Frauenheilkunde, also in der Sprechstunde, ganz häufig politisch. Ein anderes Thema wären Schwangerschaftskonflikte. Frauen, die sich nicht sicher sind, ob sie diese Schwangerschaft für sich so austragen möchten. Das ist ein hochpolitisches Thema und es wird von Land zu Land sehr unterschiedlich gehandhabt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Marina Hafenmeier, arbeitete als Frauenärztin im Sudan.
Eine Zeit, die sie nachhaltig geprägt hat. Ein halbes Jahr war das im letzten Jahr, mitten im Bürgerkrieg. Eine humanitäre Katastrophe, zum Teil fast vergessen vom Rest der Welt. Und das wurde in Ostafrika schon zu einem generellen Sicherheitsproblem in ganz Ostafrika. Was haben Sie denn da außerhalb der Krankenstation mitbekommen?
Dass man so ein bisschen ein Bild hat, wie muss man sich das vorstellen? Man kann aktuell in den Sudan offiziell so nicht einreisen. Mhm. Man fliegt in den Südsudan, fliegt dann mit einer Maschine, einer UN-Maschine, einer kleinen, weiter in die grenznahe Region im Südsudan, nach Jida. Das ist bekannt, weil dort riesige Flüchtlingscamps sind und waren. Und fährt dann mit einem Jeep 8 Stunden, wenn es gut läuft, in meiner Ausreise, wenn es schlecht läuft, auch über 30 Stunden über Sand und Matsch und Flussbette zu dieser Klinik und am Straßenrand zum Teil große Flüchtlingscamps, die wieder verlassen wurden aufgrund der Trockenheit und Nahrungsmangel. Also da sieht man dann quasi Hütte an Hütte an Hütte ganz dicht gebaut, wo kein Mensch mehr ist und die Plastikplanen im Wind wehen. Und ja, irgendwann nach einer anstrengenden, holprigen Fahrt und viel sudanesischer Musik in Dauerschleife, auch total spannend, weil natürlich so ein Jeep von einer NGO, der fällt auch auf. Also auf dem Weg sind ganz viele Kinder, die dann dem Auto hinterher rennen, die Kavalia rufen, das heißt Weiße. Das Wort hört man dann die nächsten 6 Monate ganz, ganz oft. Und ja, man wird schon auch wirklich begrüßt von den Menschen. Das war auch schön, diese Einreise und auch so diese Frage, was wird jetzt passieren? Also letztendlich, ich habe mich gut auf diesen Einsatz vorbereitet. Ich habe extra noch einen tropenmedizinischen mehrwöchigen Kurs gemacht, um auch außerhalb der Geburtshilfe so ein bisschen fit zu sein. Und letztendlich weiß man aber dann einfach wirklich nicht, was passiert jetzt die nächsten 6 Monate und wie ergeht es mir da?
Das wollte ich gerade fragen. Also wie sehr kann man sich auf einen Einsatz in einem Land vorbereiten, wo wir von, Sie haben es gerade geschildert, Millionen Vertriebenen reden, von Verletzten, von Gefallenen, von Gewalt. Da ist ja mehr gefragt als, ich sage jetzt mal, nur in Anführungsstrichen die Frauenärztin.
Ja, definitiv. Das wurde auch offen so kommuniziert, dass ich mehr leisten werden muss als das, was ich so in Deutschland gelernt habe. Und also es ist natürlich eine medizinische Vorbereitung sinnhaft. Und dann gibt es aber so einen anderen Aspekt, das ist eine innerliche Vorbereitung. Und da bin ich meinem Partner rückblickend auch richtig dankbar, der mich wunderbar durch diese Zeit begleitet hat, dass ich in eine Situation, in der Krieg herrscht, in der große Unsicherheit, in der sexuelle Gewalt an der Tagesordnung ist, gehen werde. Und dass es am Ende des Tages ist, muss man auch ehrlicherweise so sagen, nicht 100%ig klar ist, unversehrt auch wieder da zurückzukommen. Da viel gemeinsam offen drüber zu sprechen, das hat mir enorm geholfen. Also nicht die Angst komplett mit mir allein auszumachen, sondern jemanden an meiner Seite zu haben, wo ich offen auch meine Bedenken aussprechen kann.
Sie haben es gerade schon gesagt, sexuelle Gewalt ist alltäglich. Hinzu kommt, dass der Sudan, ich glaube, ein Land ist, wo 90% der Frauen genital verstümmelt sind. Da fährt es mir beim Lesen schon in den Körper hinein. Sie haben das täglich gesehen. Was konnten Sie da bewirken?
Ich glaube, eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, man kann nie nicht wirken. Also, ob ich was tue oder nicht tue, es hat immer eine Konsequenz und eine Wirkung. Und natürlich kann man so ein Phänomen wie die weibliche Genitalverstümmelung, die ja nicht nur im Sudan ein Thema ist, nicht von jetzt auf gleich auslöschen und schon gar nicht, wenn es noch so viele andere Themen gibt. Aber man kann durch Aufklärung, und das muss man sich so vorstellen, dass in den Nuba-Bergen, da leben Menschen, für die ist Beschneidung viel, viel seltener. Also das stimmt, im ganzen Land sind über 90% der Frauen beschnitten. Die eigentliche Bevölkerung der Nuba-Berge hat diese Praktik aber nicht. Das heißt, da sind auch Gesundheitsfachkräfte an ihre Grenzen geraten, weil sie dann mit einer Thematik konfrontiert wurden, die sie so in ihrer ganz eigenen kleinen Regionalkultur überhaupt nicht kennen. Und das habe ich relativ schnell verstanden, dass da auch eine Gefahr von Stigmatisierung dieser geflüchteten Frauen aus dem Norden, also die Frauen aus Khartoum, die ich gesehen habe, die sind so gut wie alle beschnitten. Und genau, wir hatten eine Fortbildung zum Thema. Ich habe dann auch die ein oder andere Frau operiert, die beschnitten war. Wir haben in der Geburtshilfe gemeinsam überlegt, was ist zu tun, wenn eine Frau beschnitten ist. Dort war es so, dass einfach aus Angst heraus und aus mangelndem Wissen jede Frau, die beschnitten war, automatisch einen Kaiserschnitt bekommen hat. Das ist fatal. Das ist medizinisch nicht gerechtfertigt, aber in so einem Setting ist das fatal, weil diese Frauen bekommen 8, 9, 10 Kinder. Und so ein Kaiserschnitt ist ein enormer Risikofaktor für die weiteren Schwangerschaften und Geburten. Das heißt, es muss sehr gut überlegt sein. Und eine Beschneidung ist also in den allerwenigsten Fällen ein Grund, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Das war zum Beispiel was, auf was ich mich konzentriert habe.
Die Kinder, die werden ja in ein Kriegsgebiet hineingeboren. Viele Kinder sind bereits traumatisiert oder auch körperlich verletzt. Wenn Sie da ein Neues auf die Welt bringen, welche Gedanken begleiten Sie da? Oder können Sie das dann den ganzen Kontext ausblenden in dem Moment?
Nee, tatsächlich kann man diesen Kontext so nicht ausblenden. Er ist ja omnipräsent. Allein die Größe des Kindes verrät, dass wir in einem Krisenkontext sind. Also während hier ein Kind mit 3500 Kilo völlig normalgewichtig ist, ist das im Sudan quasi ein extrem großes Kind. Das liegt aber nicht nur an der genetischen Voraussetzung, sondern das liegt daran, dass die Schwangeren fast durchgehend alle unterernährt sind. Ich hatte Schwangere mit 38 Kilo. Und das heißt, in dem Moment, wo man dieses Kind in Händen hält, wird einem schon klar, dass dieses Kind in eine Krise geboren ist. Dieses Kind wird nach seiner Geburt in ein Stück Baumwollstoff eingewickelt. Die allerwenigsten haben irgendeine Art von Babykleidung oder Babyausrüstung. Das hat aber auch seine Vorteile, weil wir heute in europäischen Kreißsälen darüber diskutieren, wie stellen wir mehr Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mutter und Kind wieder her, weil wir jetzt wissenschaftlich belegen können, wie wichtig das ist. Dort ist das eine Selbstverständlichkeit, dass das Kind viel nackig ist, viel berührt wird und viel Kontakt zur Mutter hat. Also das gibt auch ja ganz pragmatisch schöne Dinge, die gut funktionieren aufgrund von Ressourcenmangel. Ich habe oft auch gedacht, wenn so ein Kind geboren wurde, ich wünsche dir, dass du gut durch deine Kleinkindzeit kommst, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Also in einem Kontext, wo es an Impfungen mangelt, an Hygiene mangelt, an ausreichender Nahrung, sind die ersten Lebensjahre richtig entscheidend. Und ich habe auch Demut gespürt diesem Kind gegenüber, weil das ist die Zukunft des Sudans und die sieht aktuell noch gar nicht gut aus.
Dabei gibt es Ansätze. Sie haben ja gerade schon von diesen schönen Momenten auch gesprochen. Einer ist, glaube ich, haben Sie gesagt, auf der Krankenstation ein selbstverständliches Miteinander zwischen Christen und Musliminnen. Wie sieht es aus? Was wird da vielleicht auch hier bei uns in Deutschland viel zu wenig gesehen?
Ja, das ist eine sehr schöne Erfahrung. In der Bevölkerung der Nubier leben ungefähr 50-50 Christen und Muslime. Die leben in den gleichen Dörfern. Und in unserer Morning Round, in der wir die Übergabe von dem, was in der Nacht passiert war, gemacht haben, den Tag gemeinsam geplant haben, da gab es so einen festen Ablauf, den fand ich auch richtig gut. Erstmal kamen die medizinischen Infos, dann wurde gebetet und dann gab es noch eine kleine Bewegungseinheit, bevor dann jeder auf seine Abteilung ging. Und dieses Gebet wurde abwechselnd, einen Tag ein muslimisches Gebet und einen Tag ein christliches Gebet. Und ich habe einfach immer die Augen geschlossen und ja, alle Menschen mit in mein ganz persönliches Gebet eingeschlossen. Und da habe ich so gemerkt, es geht. Ja, das sind so ganz kleine, subtile Momente, die aber eigentlich eine große Bedeutung haben.
Dass man einfach von beiden ein bisschen was hat.
Ja, genau.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Marina Hafenmeier reiste mit einem alten Bus durch Europa und Marokko.
Das war Ihre Auszeit nach der Corona-Zeit. Und ich glaube, Sie haben sich währenddessen auch ein bisschen die Frage gestellt, wie kann das, was ich leben will, real werden?
Ja, genau. Ich hatte ja gerade schon beschrieben, ich hatte eine tolle Studienzeit und auch einen guten Berufseinstieg tatsächlich noch. Und dann kam die für uns alle belastende Zeit des Lockdowns. Und ich habe davor noch in einer Tiroler Klinik 9 Monate in Rotation ärztlich gearbeitet. Das macht man so, wenn man in Österreich studiert hat.
Rotation klingt anstrengend.
Ja, das klingt anstrengend, weil man ist quasi alle 3 Monate die neue Assistenzärztin in einem neuen Fach. Mhm. Rückblickend war das aber auch eine super Zeit, weil ich ganz viel Basiswissen in Chirurgie und Kinderheilkunde und so noch mit auf den Weg bekommen habe.
Und trotzdem eben kam diese Frage, wie kann das, was ich leben will, real werden? Was wollten Sie denn leben und ist es real geworden?
Ja, ich habe dann angefangen mit meiner Facharztausbildung im April 2020, also wirklich im ersten Lockdown. Und wenn man so als Einsteigerin im Kreißsaal in der Geburtshilfe tätig ist, dann ist das schon Adrenalin pur, weil man einfach mangels Erfahrung ja auch schnell an seine Grenzen kommt. Man hat schnell erste Nachtdienste, man hat mit in deutschen Kliniken strukturellen Problemen wie einem Personalmangel zu tun. Ich hatte zum Glück ein ganz tolles Team, in dem ich damals arbeiten durfte und bin meinen Oberärztinnen und Oberärzten da sehr verbunden, dass ich gemerkt habe, ich kann die Tag und Nacht anrufen und dennoch ist das eine irre anstrengende Zeit. Das wird jeder Assistenzarzt und Assistenzärztin so, glaube ich, bestätigen können.
Und wir wollen vielleicht heute am Tag der Pflege eben die auch nicht vergessen, die Pflegenden.
Ja, gerade für die in der Corona-Pandemie. Ich glaube, wir haben in der Corona-Pandemie gut gesehen, wo unsere Schwächen im System liegen und haben auch gesehen, was wir vernachlässigt haben, welche Bereiche, die dann, wenn so eine Pandemie ausbricht, nochmal viel bracher liegen, ne? Und viel, viel klarer sichtlich sind, okay, wir haben einen massiven Pflegemangel. Dass ich als Ärztin ohne OP-Pflege rein gar nichts machen kann, dass ich, wenn ich ein Medikament anordne und es wird nicht verabreicht, total hilflos bin und auch ohne Hebamme in einem Kreißsaal nicht arbeiten kann, das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist ein Hand in Hand und ein Miteinander, das nicht immer einfach ist und dass sich, wenn das System so unter Druck gerät, wie das aktuell ist, auch dann zunehmend schwierig gestaltet.
Und so ist es kein Wunder, wenn man mal eine Auszeit braucht, wie auch Sie. Sie haben einen alten Bus ja verarztet.
Ja, repariert habe ich ihn nicht. Das überlasse ich dann tatsächlich den Chirurgen des Busses. Aber ich habe ihn ausgebaut und wohnlich gemacht. Und
sind mit ihm durch Europa getingelt.
Bin mehrere Wochen durch Europa getingelt.
Was haben Sie am meisten geschätzt an diesem Leben on the road?
Das einfache Leben. Ich kann das einfache Leben sehr, sehr schätzen. Das ist auch was, was ich im Sudan dann nochmal erleben durfte. Dass man unter freiem Himmel kocht und isst und schläft, ist ein irres Geschenk. Man merkt das so nach ein paar Wochen, dass man sich ganz in der Tiefe auch wirklich entspannt fühlt, dass man sich Fragen des eigenen Lebens widmen kann, die so im Alltagsgeschehen, im Klinikalltag keine Zeit haben. Ich habe das geliebt, mit der Sonne aufzuwachen und mit der Dunkelheit einzuschlafen. Also das ist toll und ich bin sehr, sehr meeraffin und war einfach ganz viel an der Küste und das hat mir richtig, richtig gut getan.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses mit wenig zurechtkommen, das zieht sich ja so ein bisschen durch Ihr Leben. Das war im Sudan der Fall. Das ist jetzt eben auf den Reisen der Fall. Das ist in den Bergen ja, da Sie ja gerne bergsteigen, genauso der Fall. Gibt's was, was trotzdem immer mit muss?
Ja, die kleine Bialetti, die muss immer mit.
Das kann ich gut nachvollziehen, damit man ordentlichen Espresso hat.
Genau.
Was heißt Luxus für Sie?
Soziale Lebendigkeit, Gesundheit und die Fähigkeit, Glück überhaupt wahrzunehmen und zu spüren.
Das ist so ein tolles Schlusswort, dass ich meine nächsten zwei Fragen jetzt einfach unter den Tisch fallen lasse. Und mich bedanke bei Marina Hafenmeier für ihre Zeit. Und wir sollten vielleicht die Organisation einmal noch erwähnen, mit der Sie in den Sudan gereist sind.
Ja, ich war mit Kap Anamur im Sudan. Das ist eine NGO, die von Christel und Robert Neudeck 1979 gegründet wurde. Eine NGO, bei der ein sehr hoher Prozentsatz der Spenden genau dahin geht, wo es hingehört.
Und ich kann mir vorstellen, Sie waren nicht zum letzten Mal im Sudan.
Das berührt mich sehr, diese Frage, weil ich mir und dem Sudan wünsche, dass ich nochmal einreisen kann und im besten Falle sogar als zivile Person einreisen darf mit meinem Partner gemeinsam, weil Frieden und Ruhe im Sudan eingekehrt ist.
Noch ein noch tolleres Schlusswort. Vielen Dank, Frau Hafenmeier. Ich wünsche Ihnen genau diesen Frieden und dem Land, das Sie so mögen, auch und wünsche, dass dieser Wunsch Ihnen in Erfüllung geht.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.